Willkommen zur 28. Episode des Vitamin Berge Podcasts und heute ist endlich mal wieder das Thema dran, was ich total mag, nämlich ultraleicht wandern bzw. ultraweit wandern. Zu Gast ist der Alex von Bergreif und der hat drei imposante Touren gemacht, unter anderem Wien-Nizza bzw. München-Venedig. Und in dieser Episode werden wir über seine Touren reden, was er sonst noch so macht. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant. Und heute komplett was Neues, nämlich diese Folge wird präsentiert von bergfreunde.de. Und die Bergfreunde haben in ihrem Online-Shop tausende von Artikeln ständig zur Auswahl. Vom Kletterseil über den Rucksack bis zum Wanderschuh findest du dort einfach alles. Und damit du perfekt ausgerüstet für den Sommer bist und in die Berge gehen kannst, bekommst du einen Gutschein über 10% auf deinen nächsten Einkauf. Und den Code findest du in den Shownotes unter vitaminberge.de/028. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Shoppen und natürlich jetzt auch mit der Folge von Vitamin Berge. Über den Dächern von Freiburg bin ich heute mal. Eigentlich wollten wir das Interview auch online machen, aber mein Gast ist erst hierher gezogen nach Freiburg und die Telekom hat es noch nicht geschafft, das Internet so hinzukriegen, dass wir das online quasi machen können. Deswegen freut es mich umso mehr, dass ich heute in Freiburg sein darf und dass er Zeit hatte. Hallo Alex.
Hi Robert.
Alex ist Alex von Bergreif, oder besser gesagt, Alex ist Bergreif und er hat den besten Claim, den ich mir für Vitamin Berge eigentlich vorstellen kann, nämlich liebe die Berge und prädestiniert für diesen Podcast hier. Und genau, Alex, erzähl doch mal kurz, wer bist du und was machst du?
Ja, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat jetzt noch so relativ kurzfristig. Ja, ich bin Outdoor-Blogger und schreibe auf Bergreif seit jetzt mittlerweile, glaube ich, 3,5 Jahren übers Wandern und Trekking und die Berge und da hauptsächlich über das Wandern mit leichtem Gepäck. Also wie man sein Rucksackgewicht generell reduzieren kann und da mehr Spaß quasi bei hat. Und sonst arbeite ich noch als freier Autor, aber im ähnlichen Bereich, also da schreibe ich auch über Wanderequipment. Genau, das ist so mein beruflicher Standpunkt.
Du bist ja erst hier nach Freiburg gezogen. Woher kommst du eigentlich?
Aus Köln.
Aus Köln. Ja, genau. Also eher, man könnte schon sagen, Flachland.
Flachland, genau, ja. Also, um überhaupt wandern zu gehen, muss man in Köln oder in der Region erstmal 45 Minuten oder eine Stunde mit dem Auto anreisen irgendwo. Ob es dann die Eifel oder Siebengebirge ist. Aber Berge sind es wirklich nicht. Das kann man leider nicht sagen.
Genau, eher Hügelchen, aber das können wir auch. Hier im Hintergrund, also derjenige, der das Video gerade sieht, der blickt Richtung Schwarzwald, also dort, wo die Wolken hängen, ungefähr ist der Feldberg. Und, also ganz grob. Und von Köln nach Freiburg, du bist ja selbstständig quasi, also du bist da sehr ungebunden. Was hat dich da, dazu bewegt, Freiburg auszusuchen, außer dass es hier meistens 10 Grad wärmer ist als bei mir zu Hause?
Ja, es waren tatsächlich auch die Berge. Also wir sind, ich und meine Freundin seit Anfang 2014, also haben wir angefangen zu wandern und auch in den Alpen. Und ich habe, seit ich ein kleines Kind war, bin ich mit meinen Eltern und meinen Großeltern immer in den Alpen gewesen und in den Bergen, hauptsächlich in der Schweiz, zum Wandern oder zum Skifahren. Und so habe ich das halt auch irgendwie auch als Flachland-Tiroler mitgekriegt, seit Kindesbeinen die Berge zu lieben oder halt generell diese Landschaften. Und dann haben wir die erste Alpenüberquerung gemacht 2014 und dann die zweite letztes Jahr 2017. Und da hatten wir auch unsere Wohnung gekündigt, weil die jetzt länger war, die war ja 4 Monate lang. Und dann waren wir halt zwischen 2 Lebensabschnitten und hätten dann auch in Köln wieder eine neue Wohnung suchen müssen. Und dann haben wir uns gedacht, okay, warum versuchen wir es jetzt nicht mal irgendwo, wo die Berge ein bisschen näher sind als 6 Stunden im Ort entfernt. Und da gab es nicht so viele Möglichkeiten, weil wir beide gerne eine Großstadt, also heißt Großstadt, aber schon eine Stadt ziehen wollten. Freiburg ist jetzt nicht unbedingt Großstadt per se, aber...
Gemütlich.
Ja, genau. München wollten wir nicht unbedingt. Und dann war es, die Auswahl auch nicht mehr so groß. Und dann haben wir uns überlegt, die Nähe zu der Schweiz, wo wir sehr gerne sind, ist von Freiburg natürlich ideal. Ja, und dann sind wir nach Freiburg gekommen. Das hatten wir schon auch vor der Wanderung so ein bisschen im Sinn, aber haben gesagt, okay, wir sind jetzt 4 Monate unterwegs auf Alpenüberquerung, da kann viel im Kopf passieren und haben uns nicht festgelegt vorher. Aber nachdem wir angekommen sind, war der Wunsch immer noch da, nach Freiburg zu ziehen und dann haben wir das mal probiert, ja.
Jetzt hast du schon gesagt, also ihr wart wandern. Jetzt könnte man sagen, ach ja, wandern, nett. So, bei dir ist es dann doch eine andere Dimension, weil München-Venedig, den Trockenmauerweg auf Mallorca,
genau,
und Wien-Nizza.
Genau, ja.
Das sind ja jetzt nicht so Dinge, die man mal am Sonntagnachmittag macht, sondern ja, da geht dann doch einige Zeit mehr ins Land. Wie hat das alles angefangen? Also wie bist du auf die Idee gekommen?
Ja, lustigerweise hat das eigentlich mit der München-Venedig-Alpenüberquerung angefangen. Ein Jahr bevor wir das gemacht haben, sind wir in die Türkei geflogen, um da 4 Monate Backpacking zu machen. Und da waren wir noch Studenten. Und dann gucke ich aus dem Fenster raus und wir sind über München geflogen und dann gucke ich mir halt irgendwie unter mir raus und sehe so ja die ganzen Berge und die ganzen Alpen und irgendwann kam auch das Meer und ich dachte mir, ach, es gibt bestimmt irgendwie eine Route, wie man da quer drüber laufen kann. Und dann habe ich mich danach mal informiert, was es so gibt in Alpenüberquerung und was dann meistens irgendwie einem so ins Auge springt, ist diese München-Venedig-Tour, weil die so, ja, ich finde die beiden, der Start und der Endpunkt sind halt sehr, sehr, sehr schön, also sind sehr, sehr bekannte, sehr schöne Städte und ja, da haben wir uns dann darüber informiert und uns dann quasi darauf ein halbes Jahr vorbereitet und das auch wirklich gemacht. Ja, genau. Und dadurch irgendwie, weil wir noch Studenten waren, konnten wir uns halt die Zeit auch nehmen. Also ich habe gerade mein Studium abgeschlossen und meine Freundin hatte Semesterferien. Und dadurch gingen diese 4 oder 4,5, 5 Wochen waren es ungefähr, ließ sich das gut einrichten. Ja, und dadurch hat das irgendwie das Wandern nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil man halt irgendwie, ja, man muss ja alles mitschleppen, was man quasi für 5 Wochen braucht, ne? Und da merkt man eigentlich, wie wenig das ist. Also man ist zwar 5 Wochen unterwegs, aber man kommt mit relativ wenig Gepäck eigentlich klar und kann die ganze Zeit diese wunderbaren Bergwälder genießen, die total unterschiedlich waren. Also vom Voralpenland bis dann irgendwie über die Dolomiten und dann nachher ins italienische Flachland rein. Das ist so abwechslungsreich und das hat mich da wirklich nicht mehr losgelassen. Und diese Liebe dazu noch ein bisschen verstärkt eigentlich, die schon immer da war, aber dadurch ist es halt noch ein bisschen stärker geworden. Ja. Und genau, danach haben wir auch den Trockenmauerweg gemacht in Mallorca. Der war halt schon deutlich kürzer. Ich glaube, das waren 5 Tage waren wir da unterwegs. Wir sind auch nicht den ganzen Weg gegangen, sondern irgendwie nur 100 Kilometer ungefähr. War auch aber eine Mehrtagestour. Und dann letztes Jahr haben wir dann ein ziemlich großes Projekt in Angriff genommen und sind von Wien nach Nizza gelaufen. Also wir wollten unbedingt nochmal eine Alpenüberquerung machen, aber hatten schon Lust, auch mal mehrere Monate unterwegs zu sein. Monate. Und uns war auch irgendwie klar, dass wir in Köln nicht mehr länger leben wollten. Also wir haben da keine Zukunft so für uns gesehen. Und haben dann gedacht, okay, dann machen wir halt diese Alpenüberquerung von Wien nach Nizza als Zwischenprojekt quasi zwischen 2 Lebensabschnitten. Und haben uns dann für Wien und Nizza entschieden, einfach weil das die beiden Städte sind, die quasi im östlichen Anfang der Alpen sind, im Falle von Wien. Und dann im südlichsten ist es halt Nizza. Und dann quasi kannst du einmal über den kompletten Alpenbogen drüber. Und wir haben uns auch dafür entschieden, weil es halt so viele Regionen in den Alpen sind, die wir noch nie gesehen haben. Also die ganzen Westalpen, da war ich vorher noch nie. Oder auch ganz im Osten in Österreich, da hat es mir auch noch nicht hinverschlagen. Und das hat mich ja auch total gereizt, ne? Also mal andere Regionen zu sehen der Alpen, außer so die Zentralalpen oder das, was man so kennt, halt, wo man sonst häufig ist. Genau. Und so sind wir auf die Tour gekommen.
Jetzt habt ihr ja einmal quasi von Norden nach Süden, also von München nach Venedig und einmal von Osten nach Westen, wie in Nizza. Wie waren da die Etappen? Also wo seid ihr da lang? Ich kenne es persönlich bloß ein paar Teile vom E5, das ist glaube ich nicht München-Venedig.
Ja genau, das ist ein bisschen ist weiter westlich, ja genau. Also wir sind ein Stück über den E5 gegangen, also jetzt auf der letzten Tour letztes Jahr, über den Meraner Höhenweg. Ja. Da ist auch so ein Teil, ne? Man kommt ja glaube ich auf der
das E5. Das ist dann fast schon der Abschluss hinten.
Ja,
dann.
Genau. Und wir sind halt quasi andersrum gekommen, ins Vinschgau. In München-Venedig, die Etappen waren... teilweise waren sie schon kürzer als die wir jetzt gegangen sind, aber das lag halt daran, dass wir noch nicht so erfahren waren. Das waren halt Etappen zwischen, sag ich mal, 6 und 9 Stunden ungefähr Länge und die Höhenmeter waren auch okay, es waren nie viel über 1000 Höhenmeter Aufstieg. die technische Anspruchs war technisch schon teilweise ein bisschen anspruchsvoll. Also wenn man gar nicht geübt ist, dann ist es schon, glaube ich, nicht so gut. Aber sonst ließen sich alle gut wandern und es war jetzt nicht so, dass es super anstrengend war. Und es waren, glaube ich, insgesamt 29 Etappen auf München-Venedig. Und jetzt wie in Nizza waren es...
Da war der ein Stück länger unterwegs.
Ja, ich glaube, also ohne Pausentage waren es 94.
Okay.
Aber wir hatten 14 Pausentage noch. Und dadurch war es halt ein bisschen länger. Und München-Venedig haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Pausentage gemacht. Ja, genau.
Wenn das damals eure erste Weitwanderung war, habt ihr euch gezielt dafür vorbereitet oder seid ihr einfach mal, oh, werden wir schon schaffen. Wir sind jung, wir sind sportlich, wir schaffen das.
Nee, wir haben uns schon echt gut vorbereitet, also körperlich hauptsächlich, weil ja, es ist schwer einzuschätzen, was für eine Anstrengung das ist, wenn man noch nie so eine lange Wanderung gemacht hat. Ne? Also klar, Tageswanderungen haben wir viele gemacht in den Alpen, aber wenn du halt wirklich über mehrere Wochen jeden Tag viele tausend Höhenmeter zurücklegst, dann ja, konnte ich mir nicht viel darunter vorstellen, was das jetzt auf meinem Körper auswirkt quasi. Und dann haben wir uns viel darauf vorbereitet. Also wir haben viel Ausdauertraining gemacht, wir sind viel laufen gegangen, haben aber auch viel Fitnesskurse gemacht, also Ganzkörpertraining gezielt noch vorbereitet, also Oberschenkelmuskulatur. Ja, genau, also Schulterpartien und ein bisschen generelle Stabilität im Körper zu kriegen. Ne? Und das hat sich total ausgezahlt. Also ich würde im Nachhinein sagen, also so viel hätte man sich nicht vorbereiten müssen. Also es war dann nicht so, wie man es sich irgendwie ausgemalt hat, von der Anstrengung her. Aber es ist halt total gut, ne? Also man hat es dadurch leichter, finde ich. Also man kann es mehr genießen, wenn man weniger Beschwerden hat. Also man hat weniger Muskelkater, man ist nicht die ganze Zeit außer Atem, wenn man dann irgendwo in die letzten 100 Höhenmeter irgendwo hochjapsen muss, ne? Ja, wie gesagt, also wir haben uns da ein bisschen viel vorbereitet, aber ich würde es trotzdem nochmal so machen. Also einfach, weil es halt ja, angenehm ist, wenn man unterwegs ist.
Wenn du jetzt sagst, du hast dich beim ersten Mal zu viel vorbereitet, wie hat sich denn die Vorbereitung für die anderen Waldwanderungen dann verändert? Aus der Erfahrung heraus.
Ich habe weniger, ja doch schon ein bisschen. Also anders ist es, obwohl es halt weniger, kann man auch nicht sagen. Ich bin mehr gelaufen. Also ich habe mehr auf Ausdauertraining gesetzt. Und ich bin ein halbes Jahr lang vorher intensiv gelaufen, also ein bisschen an 10-Kilometer-Wettkämpfen teilgenommen und habe weniger Krafttraining gemacht. Klar, ein bisschen Stabilisationstraining, also mit meiner Freundin auch, die ist halt Personal Trainerin und Fitnesstrainerin und so. Und das bot sich halt ganz gut an. Dann, ja. Ja, und mehr halt auf Ausdauer gegangen, weil ich nie das Problem hatte irgendwie mit Muskelkater. Und von daher habe ich das jetzt ein bisschen verlagert einfach.
Also
wir wollten morgen halt, ich
habe es noch nicht genau überlegt. Genau, also wenn er jetzt gerade zuhört, wir versuchen mal rauszufinden, was der Herr da hinten telefoniert. Nein. Das ist ja also die körperliche Sache ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich das Mentale und die Ausrüstung. Kommen wir erstmal zum Mentalen. Körperlich, okay, das ist okay, mein Körper schafft das, aber was macht der Kopf, wenn du dir sagst, okay, morgen geht's los und dann sind, nehmen wir mal wie in Nizza, 95 oder 94 Etappen plus 14 Tage und ich weiß nicht, wird das was, wird das nix? Also hat man da Bammel davor oder sagt man dann, oh nee, ich lasse es auf mich zukommen?
Also ein bisschen Bammel hat man schon, ja, aber ich habe trotzdem versucht, nicht zu viel da rein zu denken quasi, weil es sind so viele Unwägbarkeiten dabei, die man gar nicht beeinflussen kann im Vorhinein. Und das ist einfach, glaube ich, generell besser, es einfach auf sich zukommen zu lassen. Aber man hat sich ja trotzdem vorbereitet, ne? Also man hat ja trotzdem alles gemacht, was man kann. Und dann ist es, glaube ich, einfach so, dann habe ich schon versucht, das einfach ein bisschen, ja, auf mich wirken zu lassen und dann gucken, wie es wird. Weil wir hatten ja keine feste Route vorgelegt über München-Venedig, die feststand, sondern nur grobe Anhaltspunkte, wo wir hin wollten. Und ja, man muss halt generell, glaube ich, da eine ziemlich große Umplanbereitschaft mitbringen. Ne? Also man muss da schon relativ flexibel sein, weil durchs Wetter und vielleicht auch die Schneelage, die unvorhersehbar war, da sind halt so viele Faktoren bei, wo man sagt, okay, man muss jetzt sehr flexibel auf die Situation reagieren können. Und dann, ja, man kann auch gar nicht so genau an dieses Ziel denken und diese ganzen langen Etappen, wir wussten auch gar nicht, wie viele es sein werden und so und wie lang jede einzelne Etappe sein wird. Also richtig, richtig, richtig aufgeregt war ich nicht. Ich habe es eher so versucht, auf mich zukommen zu lassen. Da war ich teilweise bei München-Venedig, glaube ich, aufgeregter, weil es für mich noch mehr Neuland war.
Okay.
In der Hinsicht, ja.
So, und Ausrüstung, du sagst ja, du bist so ein Minimalistic-Free, also alle, die ich bisher interviewen durfte oder kennenlernen durfte, also sei es jetzt der Carsten, sei es der Matthias Kodüm oder, mir fällt gerade der Name, aber ich glaube Martin von Gelebt, das sind ja auch, wenn du fragst, was nimmst du mit, Ja, also das passt alles so in 8 Liter Rucksack rein, wo ich mir sage, da passen noch nicht mal Wechselschuhe rein bei mir. Wie hat sich das bei euch da entwickelt? Also was nehmt ihr da mit? Worauf legt ihr Wert? Und ja, also auf was verzichtest du definitiv nicht? Also Zahnbürste absägen und die Klassiker halt so.
Ja, also ich habe diesmal die Zahnbürste nicht abgesägt, tatsächlich. Ich habe das mal gemacht, aber das ist halt vom Handling her nicht so toll. aber worauf ich definitiv nicht verzichten würde, wäre eine gute Kamera. Ich bin früher mit Spiegelreflex auch mal losgezogen. Das war mir dann aber teilweise doch zu schwer und bin dann auf das Systemkamera umgestiegen von Sony, die A6000. Und da würde ich, also klar, man kann auch sein Smartphone einfach mitnehmen und damit Fotos machen, die werden ja auch immer besser. Aber das kannst du halt trotzdem immer noch nicht vergleichen, finde ich. Ja. Darauf würde ich nicht verzichten. Ansonsten haben wir uns auch den Komfort gegönnt, dass wir haben ein Zelt mitgenommen, um halt flexibel zu sein, wenn mal wie Unterkünfte früh im Jahr noch geschlossen sind oder wir eine längere Etappe einlegen wollen und nicht genau wissen, ob da eine Unterkunft noch kommt, dass wir da ein bisschen flexibler sind. Und dann brauchst du natürlich auch einen Schlafsack, Isomatte, ein bisschen Kocherzeug und halt das Zelt an sich. Aber das haben wir halt so minimal, ja, auf das Minimalste reduziert, sag ich mal. Und ich habe auch einen Teil der Ausrüstung selber genäht, um halt wirklich das letzte bisschen da für mich rauszuholen. Also, dass wir nachher irgendwie ein Basisgewicht, also ohne Verbrauchsgüter wie Wasser, Getränke und Brennstoff.
Das habt ihr dann immer unterwegs wieder aufgefüllt.
Genau, ja. Ohne diese Sachen waren es dann bei mir ungefähr 4,7 Kilo oder so am Anfang.
Das ist nicht viel.
Ja, genau. Und bei meiner Freundin waren es 1 Kilo mehr ungefähr. Ja. Und das Spannende war halt, dass man irgendwie nach den 4 Monaten dann ungefähr, weiß ich, nochmal ein halbes Kilo oder 800 Gramm nochmal rausschmeißen konnte an Sachen, die man wirklich nicht benutzt hat. Ne? Ja. Wo ich mir dachte, wenn du die halt auf den 4 Monaten nicht benutzt, dann wirst du sie auch nicht auf einer kürzeren Etappe wahrscheinlich benutzen. Ne? Also kürzeren Touren. ja, das war auf jeden Fall spannend zu sehen. Also gerade so, weil wir in München, wenn die nicht mit ultraleichter Ausrüstung unterwegs waren, da hatten wir kein Zelt dabei, kein Schlafsack, keine Isomatte und sowas, alles. Und
waren also Hüttenübernachtung oder Hotelpension?
Genau, ja, richtig, genau. So war das einfach nur. Also du brauchst so einen Hüttenschlafsack quasi, diese dünnen Inlet-Dinger. Und da hatten wir trotzdem, glaube ich, 11 Kilo. Also mehr als das Doppelte, was wir...
Ich wollte gerade sagen, das ist ja schon dann eine gute Reduzierung.
Ja, genau, so. Ja. Und von daher war es auf jeden Fall spannend.
Und auf Mallorca beim Trockenmauerweg war es dann noch weniger als bei den Alpenüberquerungen, weil ich denke mal, da kann man so die dicke Daunenjacke dann doch eher zu Hause lassen, oder?
Ja, ja, das stimmt schon. Also man konnte da einiges zu Hause lassen, vor allem, weil wir irgendwie im April unterwegs waren. Und es waren, ich glaube, es war Anfang April und es war 35 Grad schon, also es war super heiß. Aber trotzdem hatten wir, glaube ich, ich hatte 6 Kilo Basisgewicht, es war trotzdem mehr. Ich hatte ein schweres Zelt und es war alles irgendwie noch so schwerer. Es war so ein Mittelding, würde ich mal sagen. Ne? Man brauchte schon Zeltausrüstung, weil da halt irgendwie die Refugios nicht so ausgebaut sind wie jetzt in den Alpen. Gibt es zwar, aber wir wollten doch lieber gerne zelten. Ja, es war so ein Mittelding. Also da war so noch nicht alles rausgeholt, was ging, aber es war schon leicht, ja.
Und dann habt ihr im Prinzip mit dem Zelt einfach gefragt, bei den Hüttenwirten und so weiter, ob ihr davor zelten könnt, beziehungsweise irgendwo auf dem Acker oder...
Ja, das war eine Möglichkeit, genau. Also man kann bei den Hüttenwirten immer fragen, ob das okay für die ist. Also wenn man dann zu Abend ist, zum Beispiel in der Hütte und was verzehrt, dann ist es für die meisten schon okay, ne? Ansonsten waren wir auch teilweise auf Campingplätzen oder manchmal auch wild gecampt, ne? Also so mal immer im Wald. Ganz unterschiedlich, also so wie es sich halt gerade ergeben hat, ne? Das war halt das Schöne, dass man so flexibel dadurch war. Und war halt nicht unbedingt an der Etappenlänge an die Unterkünfte gebunden, sondern konnte, okay, wenn man sich total fit gefühlt hat, kann man auch irgendwie 35 Kilometer mal laufen an einem Tag. Und musste nicht jetzt bei 25 sagen, okay, ja, wir bleiben jetzt hier, weil danach kommt halt keine Unterkunft mehr. Ne?
Okay. Ja. So, und jetzt ist dann noch das spannende Thema. Du hast alle deine Touren mit deiner Freundin zusammen gemacht, oder?
Die drei großen, ja.
Ist sie auch, also ich nenne es jetzt mal verrückt, auch wenn ich es nicht verrückt finde, aber ist sie da auch so drauf oder seid ihr da verschieden, also auch von der Physis her, aber auch so vom Wollen her?
Vom Wollen her würde ich sagen, sind wir schon identisch. Also da haben wir beide so einen ziemlich großen Ehrgeiz, wenn es um sowas geht. Von der Physis schon unterschiedlich, also sie ist deutlich fitter als ich. Also sie ist halt
ach so, auch, okay. Für die Klischees, oh Gott.
Ja, also konditionell gerade, ne? Das merkt man schon. Gerade wenn es bergauf geht. Das hat sich dann so über die Monate dann so ein bisschen relativiert, weil ich so ein bisschen aufgeholt habe, würde ich mal sagen. Ja. Ich bin mehr so auch auf die Berge fixiert und so. Sie zwar auch, aber sie ist halt, sieht das auch immer aus so einem sportlichen Anreiz. Ne? Also gerade so die Herausforderung, was das so körperlich ist, ne? Und mental natürlich auch. Ja. Also wir haben so ein bisschen unterschiedliche Ansätze, daran zu gehen, aber so von dem Wollen sind wir beide bei den Touren ähnlich. Also damit beide den gleichen Ehrgeiz, wenn es darum geht. Ja.
Und wie entwickelt sich so eine Partnerschaft in so einer langen Zeit? Also gibt man sich dann auch mal, wenn man abends irgendwie den dritten Tag im Regen irgendwie im Zelt ist, gibt man sich dann auch mal richtig auf den Sack oder?
Ja, also klar, wenn so äußere, es gibt so äußere Faktoren, die auf jeden Fall dazu führen, dass man irgendwie unentspannt wird, würde ich mal sagen. aber generell ist es so, finde ich, beim Wandern, es gibt auch Zeiten, da redet man schon lang gar nicht. Einfach weil man mit sich selber beschäftigt ist und irgendwie seinen Gedanken hinterher hängt. Es macht auf jeden Fall entspannt, finde ich, also das Zusammenleben, weil man weiß, wir haben auch vor den Wanderungen schon, sind wir viel unterwegs gewesen, auch mal mehrere Monate in Südostasien Backpacking gemacht. Und ich finde, dann merkt man immer, ob das gut funktioniert oder nicht. Weil oft setzt man sich ja Situationen aus, die viel Stress produzieren. Und wenn man in den Situationen auch noch gut klarkommt zusammen, dann ist es halt irgendwie, finde ich, langfristig auch ein gutes Zeichen eigentlich. Hat bis jetzt immer gut funktioniert. Also sie kennt die Situationen, in denen ich unentspannt werde, und ich kenne die Situationen, in denen sie unentspannt wird mit der Zeit. Ja, und dann kann man sich so ein bisschen drauf einstellen, dann weiß man das ungefähr.
Was sind das bei dir so Situationen, wo du sagst, da geht mir der Arsch auf Grundeis, beziehungsweise das finde ich nicht so doll?
Gewitter.
Gewitter.
Also vor allem so, das war bei der Vinitza-Tour vor allem der Fall, als wir, das war glaube ich Mitte Juni, hat angefangen die Gewittersaison, würde ich sagen, ungefähr. Und es war halt immer so, okay, dass du nachmittags schon irgendwie auf der Hütte sein solltest, weil dann es losging. Und ich habe dann eine Zeit lang immer in den Himmel geguckt und so, und wie lange hast du noch? Und so ein bisschen paranoid halt irgendwie. Und das hat mich dann so ein bisschen unentspannt immer gemacht. Das hat sich mit der Zeit auch gebessert. Aber so Gewitter, teile ich so ein paar Erlebnisse irgendwie in den Dolomiten vor 3-4 Jahren mal, wo man so richtig heftiges Gewitter, ein Gewittersturm reingekommen ist und dann 100 Meter Luftlinie, würde ich sagen, vor mir steckt dann so der Blitz dreimal in so einen Felsturm rein und die ganze, also es war
ich
dann
hoffe,
irgendwie so...
Ich hoffe, du hast die Kamera
genau. Ja, das war so Situationen, die ich erlebt hatte, hat mich das ein bisschen unentspannt gemacht und von daher, das ist bei mir so, das produziert bei mir immer Stress, ja, genau.
Aber legt sich das dann auch mit der Zeit, also
ja.
Wird das besser oder ignoriert man es dann eigentlich nur noch?
Ja, man kann es versuchen, man trifft ja trotzdem Vorkehrungen, ne? Also man geht früh genug los, dass man nicht zu spät auf der Hütte ist und so, man kann halt ein paar Sachen schon machen oder ein bisschen die Wolken lesen, aber ich habe gemerkt, darf das nicht übertreiben, ne? Weil sonst steigert man sich dann was rein, was man sowieso nicht so richtig beeinflussen kann. Es kann trotzdem irgendwie dann auch mal eine halbe Stunde lang so das Wetter sich so rasch ändern, dass man irgendwo reinkommt, was man nicht irgendwie vorhersehen konnte. Ein gewisses Risiko ist immer dabei, wenn man sowas macht und da muss man halt irgendwie, glaube ich, mit leben, ne? Also ganz ausschalten geht's nicht. Mir hilft es, wenn ich da ein bisschen entspannter rangehe und mir nicht mehr so viele Sorgen versuche zu machen. Ne? Also, ja.
Von den drei Touren, wo sagst du, ist so die schönste Etappe, die es überhaupt gibt? Also auf allen drei, also nehmen wir mal die zwei Alpen oder Querungen. Was war da so die schönste Etappe, wo du sagst, die werde ich nie vergessen?
Ja, also für mich sind die Dolomiten halt irgendwie so, also mich hat das total begeistert immer. Also es ist zwar relativ voll immer da, also da ist viel los, gerade im Hochsommer, aber trotzdem hat mich die Landschaft und die Wege da so fasziniert. Vor allem am Piz Boé, auf der Capana Fassa, das ist in der Sella-Gruppe, eine Hütte, der Weg da hoch, total toll, oder auch vorher schon zur Schlüterhütte hin, da geht man auch so ein Teil über diesen Dolomitenhöhenweg 2, ist es glaube ich. Ja, das ist, wo ich, also hat mich auf der München-Venedig-Tour, da sind wir teilweise das gleiche Stück gegangen, 3 Tage sind wir auf der Tour in die Dänisch gegangen. Und diese 3 Tage wirklich waren auch auf der jetzigen Tour mit die schönsten, also tatsächlich, ja. Aber auch in den Westalpen, auf der GTA, auf dieser Grande Traversata della Alpi, da gab es auch total viele Etappen, die halt ein totaler Kontrast waren, weil da halt kaum jemand unterwegs ist. Das sind so ganz, ganz einsame Bergregionen, die stark unter der Abwanderung zu leiden haben, ja. Und durch diesen Wanderweg, der daherführt, soll halt die Leute oder die Touristen wieder hingeführt werden. Und da gab es auch Etappen, die wunderbar waren. Also oberhalb vom Susertal auf diesen Roccia Melone, das ist so der höchste Wallfahrtsberg in Europa. Das war 3550, glaube ich, ungefähr. Und der Weg da hoch war auch fantastisch. Und da haben wir auch da oben auf der Spitze in so einem kleinen Biwak-Schachtel übernachtet.
Okay.
Das war total super. Und dann konntest du den Sonnenuntergang und Sonnenaufgang sehen bei bestem Wetter. Und das war halt auch irgendwie sowas, das vergesse ich auch nicht. Weil du wirklich, da war kein Mensch mehr. Du hast da nur noch ein paar Gämsen, die da über die Steine springen. Ansonsten ist da niemand mehr und du stehst über diesem riesigen Tal. Und also du hast so eine unfassbare Aussicht. Und so diese Aussichten, das war für mich immer das, was mich so am meisten nachhaltig beeindruckt hat irgendwie. Vor allem, wenn man da selber hochgelaufen ist, finde ich, ist immer was anderes, als wenn du die selber benutzt hast. Ne?
Ja. Aber diese Einsamkeit, was wollte ich jetzt sagen, von den Bergdörfern, also die Abwanderung quasi, und jetzt versuchen sie da quasi touristisch das wieder zu erschließen. Habt ihr denn Leute getroffen unterwegs, die das gleiche gemacht haben, oder wart ihr da eher auf Weilerfuller alleine?
Das kommt drauf an. Also wir waren glaube ich 5 Wochen auf der GTA 1 unterwegs und die ersten 2 waren wir mit total vielen Leuten unterwegs. Also wir haben direkt am ersten Tag haben wir glaube ich eine Gruppe von 10 Deutschsprachigen getroffen, mit denen wir dann auch wirklich 2 Wochen gewandert sind. Und das ist halt das Ding, man trifft halt hauptsächlich Deutschsprachige, weil Werner Betzing ist glaube ich einer, der da in den 70er oder 80er Jahren, ich weiß nicht ganz genau, ein Buch drüber geschrieben hat und versucht hat, das da mit anzukurbeln. Und es gibt fast nur deutschsprachige Literatur über diesen Weg, also hast du hauptsächlich deutschsprachige Wanderer, die da sind. Und das funktioniert schon, glaube ich, also es können ein paar wenige davon leben in ein paar kleinen Dörfern, aber so diese richtigen, man kann es halt trotzdem nicht vergleichen mit dem Rest der Alpen, ja, was da an Wanderern unterwegs ist. Ne? Aber generell denke ich, dass das schon zu einem gewissen Teil funktioniert. Andere Wochen waren wir dann auf der GTA total allein unterwegs, da haben wir niemanden getroffen. Manche Abschnitte sind anscheinend nicht so beliebt, andere wieder total beliebt. Ja, ganz unterschiedlich. Aber generell denke ich, das ist schon eine Möglichkeit, um da wieder ein bisschen die Bevölkerung, der Bevölkerung Anreize zu schaffen, um wieder in die Alpendörfer zurückzukehren.
Ja. Jetzt bist du ja schon in den Alpen. Die 2 Sachen gegangen, du hast Mallorca gemacht. Würde dich denn jetzt auch mal so eine lange Tour in den Staaten reizen? Also die Klassiker PCT, AT und CDT?
Genau, ja. Continental Divide Trail.
Ja, genau. Ja. Mein Englisch.
Ja, generell auf jeden Fall schon. Also da der PCT mehr, glaube ich, als der AT, also der Appalachian Trail, weil ich glaube, der ist viel. Also nur, was ich mal gehört habe, der ist viel im Wald, glaube ich. Also
der AT, ne,
AT ist viel im Wald.
Der grüne Pfad oder die grüne Hölle oder irgendwie,
ja,
sowas,
genau,
ist das. Ne?
Und ich habe halt gerne Aussicht. Also ich bin halt gerne irgendwie auch oberhalb der Baumgrenze unterwegs und habe gerne Landschaft, wo ich hingucken kann. Ja, der PCT würde ich generell schon reizen. Ich finde es auch total spannend, das irgendwie am Stück zu gehen. Aber jetzt nochmal so eine lange Tour, also in naher Zukunft sehe ich es nicht. Also vielleicht irgendwann mal in 10 Jahren, meinetwegen, aber jetzt so in der nächsten Zukunft nicht. Vielleicht mal ein Abschnitt, der 3-4 Wochen lang dauert oder so, den man da macht. Das vielleicht eher schon, aber jetzt am Stück in naher Zukunft oder mittelfristig auch erstmal nicht. Ja.
Gut, dein Blog, jetzt wollte ich da noch mal ein bisschen, wie bist du denn, also hast du den damals ins Leben gerufen, wie so der klassische Reiseblog, dass du deine Mutter und deinen Vater da irgendwie quasi auf dem Laufenden halten kannst? Oder sagst du, nee, ich schreibe gerne und deswegen will ich andere teilhaben lassen?
Also eher das Letztere, weil ich habe den gestartet nach der München-Venedig-Tour. Ich hatte vorher da nicht so drüber nachgedacht irgendwie und habe das danach irgendwie gemerkt, dass ich total viele Erlebnisse habe, die ich gerne runterschreiben wollte. Oder irgendwie generell habe ich so das Bedürfnis gehabt zu schreiben. Und ich habe immer ganz gerne eigentlich geschrieben und dann habe ich dieses Format einfach mal ausprobiert für mich. Und habe dann, früher habe ich noch ein bisschen mehr auch über Kamera-Equipment, also ein bisschen über, ich habe viel mit GoPros früher gemacht, habe ich noch da so einen Teil noch mitgeschrieben, weil ich da auf der Wanderung auch viel mit gefilmt habe immer und das auch noch nach wie vor tue. Ja, aber es hat im Endeffekt damit angefangen, dass ich über die Erlebnisse auf der ersten Überquerung schreiben wollte. Und das war dann für mich ein ganz gutes Medium, ne? Also weil man da relativ wenig, sagen wir, Vorerfahrung haben muss, um das zu machen. Man kann sich da schnell weiterbilden und kommt da schnell irgendwie rein. Und das hat mir auch total Spaß gemacht generell. Und ich habe dann während der Zeit, kurz nachdem ich das angefangen habe, habe ich auch Webdesign studiert, 2 Jahre lang. Und das hat mir dann auch echt gut geholfen dabei noch weiterhin. Aber generell, prinzipiell mache ich es halt, weil ich einfach gerne schreibe. Ja. Und übers Wandern hauptsächlich, ne? Also wenn man über irgendwas schreibt, was man gerne macht, dann fällt einem das doch deutlich leichter, als wenn man jetzt über irgendwas schreiben muss, wo man halt irgendwie gezwungen ist, okay, du musst jetzt darüber schreiben. Sondern es kann, ja, ich kann mir halt so eine gewisse Leichtigkeit irgendwie bewahren noch dadurch, ne, dass ich über mein Hobby in Anführungszeichen schreibe. Ne.
Aber das ist nicht so, dass du dieses Ganze dann irgendwann mal hauptberuflich oder selbstständig machen willst? Also.
Ja doch, der Blog ist ja schon ein großer Teil meiner Selbstständigkeit, das ist jetzt nicht 100% davon, aber es ist ein großer Teil. Aber ich habe trotzdem versucht, die Monetarisierung nicht jetzt irgendwie auf das Maximum zu treiben oder mir so einen großen Stress damit zu machen, dass dann immer der Spaß verloren geht daran. Ne? Weil das kann, glaube ich, schon irgendwann passieren, wenn man es halt wenn man es nur noch aus wirtschaftlicher Sicht betreibt, dann ist es, glaube ich, auch schwierig. Ne? Und dann wird es mir auch keinen Spaß mehr machen, denke ich. Ja. Ob ich das langfristig immer weitermache, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt an dem Nähen der Autoausrüstung und gerade am Nähen der Rucksäcke einen riesigen Gefallen gefunden und mache das jetzt auch echt seit 1,5 Jahren ziemlich intensiv. Und damit beschäftige ich mich gerade, wie ich halt ja, quasi eine kleine Serienfertigung von ultraleichten Wanderrucksäcken mache. Und da bin ich gerade noch an der Prototypenfertigung und ja, genau.
Du kannst ja mal ein schönes Video für Kickstarter machen und
dann. Ja, genau, ungefähr.
Die Community quasi dazu anhauen, doch mal ein bisschen mitzuhelfen.
Ja, das ist auch eine Möglichkeit, ja.
Lohnt sich. Also ich kenne jetzt zwei, die das mit anderer Art, also urbane Rucksäcke gemacht haben.
Bahn?
Urbane. Also quasi für Stadt, Arbeit und so weiter. Und also es lohnt sich schon, und wenn die Zielgruppe da ist, dann denke ich, ist das cool.
Das ist einer zum Beispiel von denen.
Ja.
Also ein früherer Prototyp, aber das ist ein, genau.
Also wer jetzt gerade das Video nicht guckt, nochmal ins Video gucken und dann Minute, ich habe keine Ahnung, jetzt hier 30 oder 29 gucken, da halte ich das Ding mal in die Kamera. Aber ich kriege bestimmt auch ein Bild und das werde ich in den Shownotes verlinken.
Genau.
Cool. So, zum Schluss gibt es immer Fragen, die alle bekommen. Und ich kann sie mir immer noch nicht merken, deswegen muss ich jetzt mal kurz auf dem Handy durchlesen. Ich stelle eine kurze Frage, du kannst so lange antworten, wie du möchtest.
Mhm.
Berge oder Meer, dein Favorit und warum?
Berge, ja. Weil für mich, ich habe mehr mit den Bergsportarten zu tun. Also es gibt mir sicher auch viele Wassersportarten, die total abwechslungsreich und spannend sind. Aber für mich, weiß ich nicht, üben die Berge so eine Faszination aus, dass ich da, für dich würde immer immer anstatt des Meeres auswählen. Also, ja, ich finde, es ist so vielfältig, was man da machen kann. Und man kriegt so gut den Kopf frei, man kommt so gut weg von allem. Und am Meer, wo ich am Meer war, da war es nicht immer so leicht, den Kopf frei zu kriegen, weil es halt teilweise sehr voll war. Die Strände waren immer rappelvoll. Und da mag es auch Ausnahmen geben, aber generell ist es für mich eine bessere Möglichkeit, vom Alltag einfach abzuschalten.
Okay. Stell dir vor, du würdest 3 Monate auf einer einsamen Hütte verbringen. Wie würdest du die Zeit nutzen oder totschlagen? Also was würdest du machen?
Also mal angenommen, es ist keine bewirtschaftete Hütte, wo ich die ganze Zeit in der Küche stehen muss und den Hüttenwirt spielen
muss. Also schon so eine eigene Hütte.
Ja, okay. Ja. Ja, wahrscheinlich würde ich viel fotografieren und viel schreiben, denke ich. Ich glaube auch viel zur Ruhe kommen. Ich glaube, man kann da gut auch meditieren oder so, sich ein bisschen mit Achtsamkeit Sachen beschäftigen, weil man da irgendwie von dem ganzen, ja, ich denke mal, wenn man von vielen digitalen Medien mal getrennt ist eine längere Zeit, dass man da auch mal sehr gut zur Ruhe kommen kann. Ja, aber ich denke, ich würde auch viel schreiben.
Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang?
Sonnenuntergang. Ich bin nicht so der Frühaufsteher.
Okay. Dein Gadget, welches in den Bergen nie fehlen darf, also was du immer dabei hast, hast du vor uns, glaube ich, schon mal
Genau, die Kamera einmal, ja, und natürlich, was man sonst so dabei hat, ne, Erste-Hilfe-Set und so, und Handy. Das sind so die wichtigsten Sachen, die ich immer dabei habe, auf jeden Fall.
Deine Empfehlung, so die Top 3 Blogs, Webseiten, Magazine für mehr Berge?
Mhm. Ja, abgesehen natürlich von deinem Podcast, ne? ja, Fräulein draußen lese ich echt gerne. Also es ist nicht nur Berge, aber es ist viel Wandern mittlerweile. Das finde ich...
Ja, gerade heute auf dem Rückflug von Südafrika.
Genau, ist, ja. Das finde ich total spannend. Ja, und sie ist ja mit Uli Gunde unterwegs, mit Blog Uli Gunde, ne?
Genau, Erika.
Erika, genau. das finde ich auch, die hat auch total lesenswerte Beiträge. Was lese ich sonst noch gerne? Ja, Martin von Gelebt, das Gelebt.at lese ich auch gerne. Ja, waren schon 3, ne?
Wenn du sagst, das sind die.
Es gibt auf jeden Fall noch ein paar auf jeden Fall. Fällt mir jetzt spontan nicht direkt was ein, aber
wenn
mir
noch was einfällt, dann schickst du es mir einfach, genau. Dann würde ich das noch mit verlinken.
Ja, auf jeden Fall. Fällt mir bestimmt noch einige ein.
Der nächste ist so ein bisschen, was empfiehlst du gegen Bergwehr? Also wenn du jetzt nochmal wieder zurück nach Köln oder nach Hamburg müsstest, was würdest du tun, um gegen das Bergweh irgendwie anzukämpfen?
Also vor Ort ist es natürlich dann schwierig, wenn man nicht in den Bergen ist. Aber mir hat es auch in Köln immer geholfen, trotzdem rauszugehen. Also trotzdem rauszugehen, ein Stück Natur hat man überall. Das ist immer gut. Also auch wenn man nur in den Wald mal eben geht, das hat trotzdem geholfen. Also für mich war das nie ein Ersatz so richtig. Zu den Alpen jetzt vor allem, aber es hat mir trotzdem immer geholfen, einfach rauszugehen in der Natur und trotzdem irgendwie mal eine Stunde, zwei, drei oder auch generell mal auch eine längere Wanderung kann man ja auch machen. Im Flachland, das macht ja auch Spaß. Und das finde ich trotzdem eine gute Medizin, sage ich mal, gegen Bergweh.
Okay. Wen würdest du gerne mal im Podcast als Gast hören oder mir empfehlen?
Gute Frage. Ich weiß ja nicht alle, die dabei gehabt hast, aber du hast hier eben aufgezählt, Carsten Jost und Matthias Kodym. Das wären so schon auf jeden Fall, das hätte ich schon auch, wenn du nicht gehabt hättest, hätte ich das total spannend gefunden. Da muss ich ein bisschen nachdenken, glaube ich. Es gibt ja Christine Thürmer, die, ich weiß nicht, ob die das mal sagt.
Ne? Ja, natürlich. Wandern, Essen, genau, Radeln genau, oder irgendwie
ja.
sowas.
Wandern ist ein
Also ist ja jetzt auch gerade ein neues Buch von ihr
genau,
rausgekommen.
Ja. Das fände ich auch spannend auf jeden Fall. Ja. Das muss ich sagen, das wäre bestimmt mal interessant. Also weil ich glaube, so viele Wanderkilometer wie sie hat, wenige Leute auf der Erde unter den Füßen. Ne?
Richtig.
Also Matthias Kodym kommt ja auch der in die Richtung, der ist auch irgendwie genau, 30.000, 40.000 ja. Kilometer oder so, ja. habe ich mal gelesen. Ja, aber sie ist ja ähnlich viel unterwegs und das finde ich, ich finde das immer spannend. Also von Leuten, die wirklich noch viel mehr unterwegs sind als man selber.
Einfach okay, probiere ich mal. Hören, ja. Ich hoffe, das klappt. Wenn die Leute sagen, hey, ich will mal lesen, was der Alex da so macht und was er schreibt, wie er schreibt, was er so vorhat in nächster Zeit und schon gemacht hat, wo finden dich die Leute?
Unter bergreif.de einfach. Und auf Facebook bin ich auch, ich habe auch ein bisschen bei Instagram, da bin ich nicht so mega aktiv, aber ab und zu gibt es auch visuelle Updates, sage ich mal. ansonsten habe ich ein paar Artikel geschrieben jetzt über auch oder einen über die Zukunft quasi, also jetzt mit dem Umzug nach Freiburg und so, was ich hier mache und wie das so mit den Rucksäcken weitergeht und da werden in Zukunft auch noch weitere kommen. Ansonsten habe ich immer sehr gerne die Reiseberichte geschrieben, die Wanderberichte. Die sind immer nicht die Berichte, die die höchsten Aufrufzahlen haben generell, aber das sind immer die Artikel, die man am liebsten schreibt, wenn man so seine Erfahrungen von den Touren unterwegs runterschreiben kann. Das schreibe ich immer total gerne. Also ja, da freue ich mich auch mal, wenn das Leute sich reinlesen.
Super. Jetzt noch ein Special-Thema, sag ich mal, weil du ja doch ganz gut fotografierst und auch immer die Kamera dabei hast. Was sind so deine Tipps und Tricks für Leute, die sagen, ich will schöne Fotos in den Bergen machen, auf meinen Touren machen. Was sind da so deine...
Ja.
Also hast du da irgendwie...
Ja, ich finde es immer
so Sonne im Rücken, so der Klassiker.
Brauche nicht immer, ne? Also ich finde zum Beispiel auch so die Sonnensterne, zum Beispiel wenn du eine Kamera hast, mit der du die Blende sehr eng zumachen kannst, dass du halt die Sonnensterne machen kannst, das finde ich in den Bergen gerade auch toll aus, ne? Ansonsten die Klassiker, ne? Also dritte Regel, das kleine Gitter auf der Kamera anschalten, dass man so ein bisschen an der Komposition fallen kann. Ne? Und ja, was gibt's noch? Es gibt in den Bergen, finde ich, viele Möglichkeiten für führende Linien. Also Linien, die in das Bild reinführen, die das ein bisschen interessanter machen, ob das ein Wanderweg sind, Skispuren sind oder vielleicht irgendwelche interessante Bergketten. Ja, da muss man viel ausprobieren, finde ich. Also ich habe auch viele Bilder gemacht am Anfang und dachte mir, ach, das passt so noch nicht alles. Und viel fotografieren hilft da auf jeden Fall. Ja.
Also üben.
Genau, ja. Also wohl viel Hilfe, finde ich, immer diese Basic-Sachen sind, die man immer mal gelesen und gehört hat. Ne? Also wie gesagt, wie man eine gute Komposition zusammenstellt und sowas. Und ja, viel kommt ja auch aus der Kunst. Ne? Also wie früher die Maler ihre Bilder gemalt haben, das ist ja viel über die Fotografie übertragen worden. Ne? Was da so Bilder interessant macht. Ne? Und Hintergrund, Mittelgrund, Vordergrund und so. Ne? Solche Geschichten. Ich denke, das hilft auf jeden Fall, wenn man so schon mal irgendwie am Anfang steht, schönere Bilder zu machen. Genau. Und nicht nur bei schönem Wetter fotografieren, weil ich finde auch gerade bei schlechtem Wetter sind total spannende,
kann man auch was machen, ja.
Total spannende Bilder drin. Ja.
Und nicht scheu vor der Technik haben, sich damit auseinandersetzen. Es muss nicht immer die große Spiegelreflex sein, es kann auch mal die kleine GoPro sein, mit der man aufregende Aufnahmen machen kann. Und einfach machen.
Ja, vor allem bei der GoPro die Perspektive, die man da die Möglichkeit hat. Ne? Also das hast du mit normalen Kameras viel nicht. Ne?
Ja.
Da können auch spannende Sachen bei entstehen, genau. Ja.
Gut, wunderbar. Vielen Dank, Alex.
Hat
mir Spaß gemacht. Und jetzt genießen wir noch ein bisschen das schöne Wetter. Jetzt ist sogar die Sonne rausgekommen. Und ich bin gespannt, was im nächsten Jahr noch von dir zu hören ist.
Ja, vielen Dank nochmal fürs Interview.
Sehr gerne, bis bald.
Das war es schon wieder mit dieser Episode des Vitamin Berge Podcast. Schön, dass du dabei warst und die Shownotes und weitere Informationen findest du unter vitaminberge.de/podcast. Ich freue mich, wenn du den Podcast auf Facebook, Twitter und Co. teilst und wünsche dir sonnige Grüße und bis bald. Ciao, ciao!